Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Schönen guten Morgen. Kampf ums kulturelle und religiöse Überleben. Ein Jahr und 4 Monate ist die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien her. Viele Christen und Juden der türkischen Stadt Antakya fürchten um ihre Zukunft und sie wollen ihr altes Zusammenleben zurück. Ein Thema gleich bei uns. Wir starten aber erst einmal mit französischen Muslimen, die Frankreich den Rücken kehren. Sie haben es satt, wegen ihrer Herkunft als Franzosen zweiter Klasse behandelt zu werden, obwohl die Auswanderer meist gut ausgebildet und erfolgreich sind. Laut einer neuen Studie wollen immer mehr von ihnen raus aus Frankreich. Nach dem Ende der Kolonialzeit kamen viele Menschen aus den ehemaligen französischen Kolonien nach Frankreich. Es waren Einwanderer aus Marokko, Tunesien, Algerien und vielen anderen Ländern Afrikas, die sich in Frankreich ein neues Leben aufbauen wollten. Obwohl ihre Nachfahren nahezu alle die französische Staatsangehörigkeit haben, fühlen sich viele auch heute noch behandelt wie Franzosen zweiter Klasse und klagen über Rassismus und Diskriminierung. Das betrifft auch gut ausgebildete, erfolgreiche französische Muslime. Sie haben es satt, in ihrer Heimat nicht anerkannt zu werden und kehren Frankreich den Rücken. Bislang ist das nur ein kleiner Teil, aber es werden immer mehr, so das Ergebnis einer neuen Studie. Susanne Krause hat mit französischen Muslimen gesprochen.
Auf seinem YouTube-Kanal erklärt Sofiane, er habe vor 2 Jahren die beste Entscheidung seines Lebens gefällt. Der Franzose muslimischen Glaubens ist nach Kanada ausgewandert. Trotz des guten Jobs in der Luxusbranche, der Neubauwohnung bei Paris, dem großen Freundeskreis. Nun filmt sich der 30-Jährige in seiner schicken Wohnung in Vancouver.
La fachosphère se réjouira sûrement de voir qu'un Français de confession musulmane a quitté le pays.
Die französische Faschoszene wird entzückt sein, zu erfahren, dass ein Franzose muslimischen Glaubens seine Heimat verlässt. Mir scheint aber, ich hatte keine andere Wahl. Ich habe großen Respekt vor allen Muslimen, die glauben, im Land eine Zukunft zu haben und die versuchen, die Dinge zu verändern. Mir aber reicht es. Ich will nicht mehr ständig in den sozialen Medien rumjammern, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich existiere und dass meine Stimme zählt.
Wie wenig die Stimme von Frankreichs Muslimen im Land zähle, versucht Sofiane mit Bildern aus Fernsehen und sozialen Medien aufzuzeigen. Zu sehen sind da Szenen der Krawalle von Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten, die im Sommer 2023 das Land erschütterten. Der Auslöser? Bei einer Verkehrskontrolle nahe Paris hatte ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen. Einen Franzosen algerischer Abstammung. Keineswegs ein Einzelfall. Im Clip zitiert werden auch Berichte zu einem Dauerthema, zur angeblich typisch islamischen Kleidung, sowie öffentliche Statements von rechtsextremen Politikern wie Eric Zemmour.
Das Problem mit Islam.
Das Problem mit dem Islam, er sei gegen die persönliche Freiheit und verlange Unterwerfung, behauptet Zemmour in einem Privatsender. Dann erscheint Innenminister Gérald Darmanin, der im Parlament verkündet, der politische Islam sei der Todfeind der Republik. Der Fakt, dass die überwältigende Mehrheit von Frankreichs Muslimen nicht dem politischen Islam angehört, wird unterschlagen, moniert Sofiane in seinem Video.
Ich finde, dass sich Rassismus in Frankreich normalisiert hat, vor allem in sozialen Medien. Ich als Muslim bin es leid, dass meine Glaubensgemeinschaft in den Medien permanent aufs Korn genommen wird. Und das zu Unrecht. Dass die Medien da andauernd mit lächerlichen Polemiken das Land spalten.
Indem er nach Kanada ausgewandert ist, hat Sofiane die Flucht nach vorn angetreten.
Nicht jedermann ist es aus beruflichen, finanziellen oder auch familiären Gründen möglich auszuwandern. Ich meine auch, dass jeder von uns Verdienste für Frankreich hat. Aber das wird im Land leider nicht anerkannt.
De facto ist es eine Minderheit von Frankreichs Muslimen, die das Land verlässt. Gemeinsam ist ihnen, sie zählen zur gesellschaftlichen Elite. So eines der Ergebnisse einer wissenschaftlichen Erhebung, die kürzlich veröffentlicht wurde. 2021 hatte ein Forscherteam eine Befragung gestartet, gerichtet an im Ausland lebende französische Muslime. Der Rücklauf war enorm. Fast 2.500 Personen füllten zumindest Teile des Fragebogens aus. Knapp 140 wurden danach ausführlich befragt. Jeder zweite hat ein umfangreiches Studium absolviert, auf Master- oder Diplom-Ingenieur. Als Top-Auswanderungsziele gelten Großbritannien, die USA und insbesondere Kanada. Alle Befragten nannten mehrere Gründe für ihren Weggang. Auf Platz 1 mit 71% landen Rassismus und Diskriminierung, hält Olivier Esteves fest. Der Politologe forscht an der Universität Lille unter anderem zu Immigration und ist einer der Autoren der Studie.
Zahlreiche Studien zum Thema Diskriminierung belegen ein scheinbar paradoxes Phänomen. Je qualifizierter eine Person ist, desto mehr ist sie zum einen empfindsam für Diskriminierung und zum anderen droht ihr auch häufiger benachteiligt zu werden. Ein Bauarbeiter erlebt weniger Diskriminierung, weil seine Arbeitskraft gebraucht wird. Ein Muslim, der sozial aufsteigt, gerät jedoch in Konkurrenz mit weißen Franzosen aus gutbürgerlichem Milieu, die eine Elitehochschule besuchten.
Schon 2015 veröffentlichte das Institut Montaigne, eine liberale Denkfabrik, das Resultat eines umfangreichen Tests. Ein Jahr lang hatte es rund 6000 fiktive Bewerbungen auf Stellenanzeigen verschickt. Die angeblichen Kandidatinnen und Kandidaten hatten alle dasselbe Profil. Allerdings suggerierten ihre Namen, dass sie entweder katholisch, jüdisch oder muslimisch sind. Personen, die als muslimisch oder jüdisch gelten konnten, erhielten halb so viele Rückmeldungen wie die als katholisch identifizierbaren. Der Schritt ins Ausland habe seine Karriere beflügelt, sagt Ali Ziani. Vor 6 Jahren schickte ihn sein Arbeitgeber, ein renommierter Sportartikelkonzern, als Führungskraft zuerst nach Spanien, dann nach Algerien. Heute lebt der 33-Jährige mit Frau und Tochter in Marokko. Ali Ziani ist sein Deckname. Poste er etwas zu Frankreich unter seinem wahren Namen, werde er von Shitstorms überrollt. Der Diplom-Ingenieur stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Der Vater, Sohn algerischer Migranten, arbeitet auf dem Bau, die Mutter in einer Vorschule. Per Videoschalter aus Casablanca nennt Ziani einen Grund für seine Auswanderung.
Mit 18, 19 habe ich angefangen, meine Religion zu praktizieren. In Frankreich ist es aber sehr schwierig, an der Uni oder im Job die 5 Gebete am Tag einzuhalten. Dafür ist weder eine Pause noch ein Raum vorgesehen. Als Student war ich für ein Praktikum in Kanada. Bei meiner Ankunft sagte mir mein Vorgesetzter: Ach, wenn du beten willst, da hinten gibt es einen speziellen Saal. Du kannst aber auch außerhalb beten. Alles kein Problem. In Frankreich hingegen muss man sich zum Beten zumeist irgendwo verstecken. Und wenn man erwischt wird, kann das zur Kündigung führen.
In der Befragung gaben 6 von 10 Personen an, in Frankreich sei es schwierig, den Islam zu praktizieren, so Olivier Esteves.
Einige der Befragten sagten: Nein, ich bin kein Muslim, auch wenn ich Mohammed oder Samira heiße und deswegen als Muslim gesehen werde. Bei der Mehrheit der Teilnehmer aber handelt es sich um Personen, die sich mit ihrer Religion stark identifizieren und sie praktizieren.
Und zwar deutlich mehr, als es bei Frankreichs gesamter muslimischer Bevölkerung der Fall ist. Von Schwierigkeiten bei der Religionsausübung sprachen in der Erhebung nicht nur Muslime mit Migrationshintergrund, sondern auch weiße Franzosen, die konvertierten. Sophie nahm vor 20 Jahren die islamische Religion an und trägt seither Kopftuch. Sie schildert frühere Erlebnisse im Arbeitsamt.
Da hörte ich Sprüche wie: Wenn Sie wirklich einen Job suchen würden, kämen Sie nicht mit Kopftuch zum Vorstellungsgespräch. Oder auch: Ich verstehe das nicht. Ihr Name ist typisch französisch und dann ziehen Sie sich so an?
Nicht bekannt ist, wie viele Muslime Frankreich schon den Rücken gekehrt haben. Doch die Erhebung zeigt, es werden ständig mehr. Die blutigen Ereignisse in Israel und Gaza dürften den Trend verstärken. Seitdem ist in Frankreich nicht nur die Zahl antisemitischer Akte in die Höhe geschnellt, sondern auch die Zahl antimuslimischer Vorfälle. Von letzteren erfahre die Öffentlichkeit allerdings nur selten, so Galeb Benchir, Präsident der Stiftung Islam Frankreichs.
Geht es um französische Staatsbürger islamischen Glaubens, wird immer abgezählt, seit wie vielen Generationen sie da sind. Nun ist man bei der 5. Generation. Das würde man bei anderen Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund nie wagen.
Der Titel der Erhebung fasst ein Gefühl zusammen, das viele Befragte teilen. Du liebst Frankreich, aber du verlässt das Land. Kaum einer ist seiner Heimat nicht dankbar für die Chance einer kostenlosen guten Ausbildung. Und manchen bekümmert der Gedanke, nicht zu Frankreichs Wirtschaft beizutragen. Dennoch planen nur wenige, zurückzukehren. Viele denken wie Ali Ziani.
In Frankreich gibt es immer Leute, die mich auf meine Abstammung, meine Religion reduzieren, mir absprechen, wirklich Franzose zu sein. Im Ausland aber sieht mich jeder rein als Franzose.
Erfolgreiche französische Muslime kehren Frankreich den Rücken. So das Ergebnis einer neuen Studie. Susanne Krause berichtete aus Frankreich. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die schrecklichen Bilder in den Nachrichten im Februar des vergangenen Jahres. Eingestürzte Wohnhäuser und verzweifelte Menschen auf der Suche nach ihren Angehörigen. Bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien kamen mehr als 60.000 Menschen ums Leben. Selbst ein Jahr und 4 Monate nach der Katastrophe leben viele Erdbebenopfer noch in provisorischen Unterkünften. Stark betroffen ist auch die türkische Stadt Antakya, das antike Antiochien. Jetzt kämpfen die Menschen von Antakya um ihr kulturelles und religiöses Überleben. Sie wollen ihre alte Stadt zurück, in der die verschiedenen Religionen friedlich zusammenlebten. Doch ihre Zukunft ist ungewiss, zumal viele Christen und Juden die Stadt schon für immer verlassen haben. Nicole Graf war für uns dort.
Der Sonntagsgottesdienst ist bereits im Gange, als David Chan das Veranstaltungszelt betritt. Es steht in einem Vorort von Antakya, einer Stadt im Südosten der Türkei, an der Grenze zu Syrien. Sie wurde bei der Erdbebenserie vor circa einem Jahr schwer verwüstet. In dem Veranstaltungszelt hat sich eine protestantisch-freikirchliche Gemeinde versammelt. Eigentlich ist David syrisch-orthodox, aber auch die orthodoxe Kirche ist eingestürzt. Deshalb kommt David jetzt sonntags hierher. Weil es nur noch wenige Christen in Antakya gibt, ist der Zusammenhalt groß.
Ja, aber ich komme hier, weil ich fühle mich gut.
David hat in den 1990ern in Göttingen studiert und spricht daher Deutsch. Er bekreuzigt sich und setzt sich in eine der vorderen Holzbänke. Antakya wurde zur Zeit der griechischen Antike gegründet, etwa vor 2300 Jahren. Hier soll die erste christliche Gemeinde entstanden sein. Die Apostel Petrus, Paulus und Barnabas sollen hier gewirkt haben. Davids Familie lebt seit Generationen in dieser Gegend.
Wir waren hier ungefähr von verschiedenen Konfessionen, 328 Familien. Und die ganze Familien waren ungefähr miteinander verwandt. Aber die Hauptgemeinde ist griechisch-orthodoxe Gemeinde. Leider nach dem Erdbeben, wir sind hier nur 14 Familien geblieben.
In der Region leben bereits seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher Religionen zusammen. Sunnitische Muslime, die Mehrheit im Land, Christen verschiedener Konfessionen, Alawiten, die einer mystischen Form des schiitischen Islam folgen, und es gab sogar eine kleine jüdische Gemeinde, eine der letzten des Landes.
Wir waren nicht parallel Gesellschaften, wir waren miteinander gelebt. Und auch gab es zwischen Moslems und Christen, auch Juden, Verwandtschaften. Und so war das. Das war ein besonderer Ort und wir möchten auch wieder zusammenkommen hier.
Immer wieder gab es Abwanderungswellen, vor allem zur Zeit der Militärputsche zwischen 1960 und 1980 und während der Höhepunkte des Kurdenkonflikts in den 1990er Jahren. Viele Christen gingen nach Deutschland. Nach dem Erdbeben gab es wieder eine große Abwanderungswelle und die Menschen wurden weit verstreut. Ein Bruder von David lebt nun in der Hafenstadt Mersin, seine Eltern und ein anderer Bruder in Ankara. David hat Angst, dass die meisten Christen nicht zurückkommen werden, wenn es mit dem Wiederaufbau zu lange dauert.
Die werden dort im ständige Arbeitsverhältnisse finden. Die könnten vielleicht nicht wieder hier kommen. Vielleicht die werden dort verschmelzen. Und Antakya, wenn wird wieder gebaut, wenn die nicht kommen, das heißt, Antakya bleibt ein Museum. Wir möchten nicht ein Museum sein, wir möchten hier eine lebendige Kultur weiter.
Rund 30% der Bewohner Antakyas sind weggegangen. Viele andere leben in Zeltstädten. Der Wiederaufbau geht nur langsam voran. Bisher wurden lediglich die schwer beschädigten Gebäude abgerissen. Die Stadt sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Die Zentralregierung in Ankara und die bis vor kurzem von der Opposition regierte Kommunalverwaltung schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Bei den Kommunalwahlen Ende März gewann nun die Regierungspartei AKP. Manche erhoffen sich dadurch einen besseren Draht nach Ankara, damit mehr Gelder für den Wiederaufbau fließen. Allerdings muss insgesamt ein riesiges Gebiet wieder aufgebaut werden. Die stark beschädigten Gegenden sind so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Dazu steckt die Türkei in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Christen in Antakya machen sich wenig Hoffnung, dass der Staat ihnen helfen wird. Zwar wäre das Kulturministerium dafür zuständig, die historischen Gebäude wieder aufzubauen, aber die Behörde fühlt sich nicht in der Pflicht, weil die christlichen Gemeinden sich bereits seit der osmanischen Zeit über eigene Stiftungen finanzieren. Damit die weggegangen sind, zurückkehren können, planen die Christen, eine temporäre Wohnsiedlung zu bauen. Dort wollen sie zusammenleben, bis Antakya wieder aufgebaut ist. George Kochamahul organisiert das Vorhaben. Nach dem Gottesdienst will David sich mit ihm treffen. George, ein korpulenter 60-Jähriger mit freundlichem Gesicht, graumeliertem Bart und kurzen, gekräuselten Haaren, steht mit einigen anderen im Hof eines Wohnhauses zusammen. Dort hat sich seine Gemeinde vorübergehend eingerichtet. George und David begrüßen sich auf Arabisch, ihrer Muttersprache. George ist griechisch-orthodox aufgewachsen, aber schloss sich als Jugendlicher der Hauskirche einer kanadischen Missionarin an. Georges Gemeinde wurde dann im Jahr 2000 von koreanischen Methodisten gegründet und war die erste protestantische Gemeinde in Antakya. Inzwischen gibt es 3. Über Missionstätigkeiten möchte jedoch niemand sprechen. Missionieren ist zwar in der Türkei nicht verboten, aber wird von muslimischen Verbänden nicht gern gesehen. Unter der islamisch-konservativen Regierung befürchten manche daher zum Beispiel Probleme bei Behördenangelegenheiten. Um Spenden für die neue Siedlung einzuwerben, war George kürzlich sogar in der Elfenbeinküste. Einige Gemeinden dort wollen etwas Geld dazugeben, erzählt er.
Wisst ihr, was sie dort gesagt haben? Ohne Antakya wären wir keine Christen, denn das Wort des Herrn kam zu uns von Antiochien. Wir sind euch das schuldig.
Inzwischen stehen 90% der Finanzierung für die Siedlung. Der größte Teil kommt von einer Gruppe armenischer Geschäftsleute in den USA, die noch Verbindungen nach Antakya pflegen. Der Gouverneur hat den Christen immerhin kostenlos ein Stück Land zur Verfügung gestellt und die Kommune lässt Strom- und Wasserleitungen legen. Vor dem Erdbeben lebte George nahe des Zentrums von Antakya. Nun klaffen dort offene Geröllfelder, auf denen einmal Wohnblocks standen. Übrig bleiben Schutt und Staub, der den Menschen den Atem nimmt. Auf einer Wiese gegenüber des alten Hauses hat sein Sohn Michel sich ein Tiny House eingerichtet. Ein kleines Holzhaus auf Rädern. Es besteht nur aus einem Raum und einer Schlafempore. George schläft dort auf dem Sofa, wenn er in Antakya zu tun hat. Derzeit wohnen er und seine Frau bei einem Cousin in einer Nachbarstadt. Hinter dem Tiny House stürzt ein Bach einen steilen Hang hinunter. Der Ort wäre sehr idyllisch, würde er nicht auf ein Trümmerfeld blicken. Die Überreste von Georges Haus. Der Anblick belastet ihn. Und er macht sich Sorgen, dass nun auch noch das soziale Gefüge zerbricht.
Was Antakya so stark macht, ist die Nachbarschaftlichkeit. Hier im Umkreis kenne ich jeden und jeder kennt mich. Das hier soll als Risikogebiet ausgewiesen werden und die staatliche Wohnungsbaubehörde wird uns anderswo eine Wohnung geben. Wir haben das Erdbeben überlebt, aber das wird uns umbringen. Es ist für uns sehr wichtig, unsere Nachbarn zu kennen.
Tags darauf bin ich mit Azur Cenoudioğlu verabredet, einem der letzten Juden von Antakya. Auch er wird mit in die neue christliche Siedlung ziehen, um von dort aus die jüdische Gemeinde wieder aufzubauen. Der 70-Jährige trägt einen blauen Anzug und eine rote Krawatte. Im alten Bazar führte er ein Stoffgeschäft, das bereits seinem Vater gehört hatte. Azurs Bruder ist bei dem Beben ums Leben gekommen. Er war Oberhaupt der kleinen jüdischen Gemeinde von rund 20 Mitgliedern. Die übrigen gingen nach Istanbul. Dort leben noch mehr als 10.000 Juden. Azur ist vor kurzem nach Antakya zurückgekehrt. Er will nicht zulassen, dass die lange jüdische Geschichte dort mit dem Erdbeben endet.
Wir werden die Synagoge reparieren und die Tora zurückbringen. Wir Juden kamen als Geschäftsleute hierher, noch bevor es Christen und Muslime gab. Meine Vorfahren sind hier begraben, meine Mutter, mein Vater. Deshalb möchte ich nicht weggehen.
Azur vergleicht Antakya mit Jerusalem. Es sei ganz ähnlich, sagt er.
Nur, dass wir uns hier nicht die Köpfe einschlagen. An unseren Festtagen hat meine Mutter immer Gebäck zu den Nachbarn gebracht. Die Muslime brachten uns Fleisch am Opferfest und die Christen Eier an Ostern. Ich wünschte, jeder hätte Antakya sehen können, bevor es zerstört wurde.
Auch wenn es politisch gesehen in der jüngeren Geschichte der Türkei immer wieder Zeiten gab, in denen verschiedene Gruppen Repressionen von staatlicher Seite ausgesetzt waren, an interreligiöse Konflikte unter den Menschen in Antakya kann sich niemand erinnern. Azur nimmt mich mit zum Kurşun Luhan, der ältesten Karawanserei Antakyas. Hier war sein Stoffgeschäft. Jetzt erkennt er kaum etwas wieder. Durch einen Gewölbegang treten wir in einen historischen Innenhof. Das Obergeschoss ist teilweise eingestürzt. Azur kann den Anblick nicht fassen. Während er durch die Trümmer steigt, filmt er mit seinem Handy. Er möchte das Video den Mitgliedern seiner Gemeinde in Istanbul schicken.
Schaut, so sieht es im Kurşun Luhan von Antakya aus. Das war unser Laden. Seit ich 5, 6 Jahre alt war, bin ich hierher gekommen.
Der kleine Raum ist leer. Durch die dicken Steine in der Mauer ziehen sich Risse. Azur geht auf einen kleinen Brunnen zu, neben dem Baumaterial unter einer Plane liegt.
Alles ist kaputt. Schaut, hier ist der Brunnen, wo wir immer gesessen haben. Wenn ich das hier so sehe, kommen mir die Tränen. Gott sei Dank, dass wir am Leben sind.
Am Tag darauf hat George Azur eingeladen, sich das Grundstück für die Übergangssiedlung anzuschauen. Die Fahrt führt über die Ausläufer des Amanos-Gebirges, das Antakya vom Mittelmeer trennt. Das Land für die Siedlung liegt auf einer kleinen Anhöhe mit Blick aufs Meer. Es wird derzeit noch als Acker genutzt. George und Azur lassen den Blick über die weitläufige Landschaft schweifen. Ein Feldweg führt zu einem kleinen Strand. George zeigt auf einige Olivenbäumchen.
Hier bei den Bäumen fängt es an und geht bis da hinten, wo die Häuser stehen. Der Gouverneur hat uns das schönste Stück Land in ganz Assus gegeben. 8 Jahre können wir hier pachtfrei bleiben. Und wenn wir dann irgendwann zurück nach Antakya gehen können, dann können wir das hier weiterhin für Konferenzen und Seminare nutzen.
Die Folgen der Erdbebenkatastrophe in der türkischen Stadt Antakya. Christen und Juden kämpfen dort um ihr kulturelles und religiöses Überleben und um ihre Zukunft. Nicole Graf hat die Stadt besucht. Das war Tag für Tag an diesem Montag mit Luisa Mayer in der Redaktion. Weiter geht es nach den Nachrichten mit Kontrovers und meinem Kollegen Jasper Barenberg. Er diskutiert mit seinen Gästen über die Frage: Nach Afghanistan abschieben, Verfahren auslagern, Geld streichen? Was bringt mehr Schärfe in der Flüchtlingspolitik? Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.